Das heißt, wir durchleuchten unter anderem, wie gesagt, die Einkaufspraktiken, darunter die Preisgestaltung, Verträge. Das ist jetzt auch, dass wir uns das wirklich anschauen, wie sind die Verträge mit den Fabriken, was steht da wirklich drin an, auch Penalties. Dann, wir schauen uns das Monitoring der Lieferkette an, also wie gut prüfen sie oder was für Monitoring wenden die Marken an. Das heißt, auditieren die oder machen sie ein Assessment mit ihren Fabriken, machen sie Trainings. Und vor allem ist es richtig kombiniert zum Risikomanagement. Und dann schauen wir uns daraus die entwickelten den Maßnahmenplan an und ob diese Maßnahmen natürlich auch effektiv waren.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung, mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Die Fair Wear Foundation setzt sich seit 25 Jahren für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie ein. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern, aber auch Gewerkschaften, NGOs, Fabriken und Regierungen unterstützt die Stiftung die Rechte der ArbeiterInnen und schafft langfristige Lösungen, um einen fairen Weg für die Herstellung von Kleidung zu finden. Adile Kolos ist Brand Liaison bei der gemeinnützigen Organisation Fairwear, und mit ihr unterhalte ich mich darüber, wie Fairwear nicht nur auf die Stimme der ArbeiterInnen hört, sondern auch wie den Mitgliedern geholfen wird, um wesentliche Verbesserungen in den Fabriken umzusetzen. Es geht nicht einfach darum, ein bestimmtes Rating in einem Audit zu erhalten. Es handelt sich um einen Prozess, der schrittweise zu Veränderungen führt und dass die Ergebnisse echt und nachhaltig sind. Bleib einfach dran, um noch mehr über die Aktivitäten der Fair Wear Foundation zu erfahren.
Hallo, liebe Adele, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir heute uns ein wenig unterhalten werden.
Hallo Sabine, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns so wieder treffen auf diesem Weg.
Genau. Und ich würde auch vorschlagen, du stellst dich einfach erst einmal vor, wer du bist und was du machst und ja, vielleicht auch, wieso ich dich eingeladen habe.
Mein Name ist Adele Kollos. Ich arbeite bei der Fairwear Foundation jetzt seit 2 Jahren. Meine Tätigkeit ist Brand Liaison, das heißt zuständig für die Brandbetreuung, also von Marken. Ich bin auch gleichzeitig Brand Performance Checker. Das heißt, ich prüfe auch diese Marken einmal im Jahr. Und ja, du hast mich eingeladen, weil wir uns auf dem Impact Barcamp bei Hakro, also eine Marke, getroffen haben und eigentlich so die ersten Besucher waren. Und dadurch haben wir uns kennengelernt.
Genau, und das auch noch, das habe ich mir heute Morgen gerade auch noch gedacht. Mit Hakro muss ich auch unbedingt noch mal eine Folge machen. Das muss ich mir noch unbedingt aufschreiben. Aber natürlich habe ich dich auch eingeladen, weil wir über Fairway auch reden wollen. Genau, ich glaube, ganz am Anfang von meinen Podcast-Folgen hatte ich mal mit Amphore BCI schon mal ein Interview gemacht, wo es auch halt um soziale Audits geht. Und das geht indirekt bei Fairway ja auch, aber ihr macht es ja noch, also euer Programm, sag ich mal, oder eure Organisation arbeitet ja nochmal ganz anders als BSCI, Amfori. Und genau, da würde ich dich jetzt erstmal bitten, darüber so ein bisschen was zu erzählen. Seit wann gibt es Fairwear? Was steckt dahinter? Und genau.
Genau. Also ja, wir arbeiten unterschiedlich als andere Organisationen. Die Fairwear Foundation wurde 1999 als Multi-Stakeholder-Initiative gegründet. Wir setzen uns somit jetzt seit genau 25 Jahren für eine gemeinsame Verantwortung in der Lieferkette ein. Als echte Multi-Stakeholder-Initiative haben wir starke Netzwerke über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg aufgebaut mit Marken, Herstellern, ArbeitnehmerInnen, Gewerkschaften, NGOs und auch anderen Brancheneinflussnehmern. In unserem Board sind auch Vertretungen von Gewerkschaften, NGOs und Industrie. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Was uns auszeichnet, ist, dass unsere Arbeit von der Stimme der ArbeiterInnen angetrieben wird. Eine ehrgeizige Ausrichtung ist klar erforderlich, um die Bekleidungsindustrie dazu zu bringen, fair für alle zu werden. Wir sind fortschrittlich in unseren Ansichten und bemühen uns, unsere gemeinsame Vision in die breitere Branche zu bringen, um die Ausrichtungen und das Handeln voranzutreiben, indem wir die einzigartige Hebelwirkung jedes Stakeholders nutzen. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass ein verantwortungsvolles Geschäftsmodell, welches fest auf den Leitprinzipien der Vereinten Nationen und der OECD für den Bekleidungs- und Schuhsektor basiert, positive Auswirkungen auf die globalen Lieferketten haben und den Menschen und dem Planeten zugutekommen kann. Durch unsere Arbeit mit den Mitgliedsmarken, also wir haben ja gerade schon auch eine erwähnt, Hakro zum Beispiel, zeigen wir, wie eine wirkungsvolle Menschenrechtssorgfaltspflicht, also kurz HRDD-Implementierung aussieht. Gemeinsam testen und skalieren wir auch nachhaltige Lösungen. Das heißt, wir schauen uns auch an, dass wir einfach auch eine breitere Masse erreichen können, weil Ziel ist natürlich, dass wir die Industrie ändern wollen. Wir arbeiten mit politischen Entscheidungsträgern und Brancheneinflussnehmern zusammen, um harte und weiche Normen weltweit zu gestalten. Wir drängen auf die Ausrichtung des Sektors, also was ich gerade erwähnt habe, mit breiterer Masse, indem wir unsere Leitlinien und Tools für die gesamte Branche auch bereitstellen. Das heißt, wir behalten das nicht nur für uns oder unsere Marken. Die Fairwear-Mitgliedschaft ist wichtig, ist keine Zertifizierung in dem Sinn. Unsere Marken sind intrinsisch motiviert, die Extrameile zu gehen und auf die anspruchsvollen Anforderungen hinzuarbeiten, die Fairwear für ihre Mitglieder setzt. Interessant ist vielleicht noch, wir sind aktiv mit eigenen lokalen Teams in 10 Produktionsländern. Und das sind zum Beispiel Vietnam, China, Bangladesch und Indien.
Du hattest eben auch erwähnt, das finde ich halt ja auch ganz spannend, dass ihr auch versucht, wirklich auf die Stimme der ArbeiterInnen halt auch zu hören. Ich glaube, das wird teilweise dann auch oft vergessen oder ignoriert vielleicht auch. Wie geht ihr da vor? Wie könnt ihr die ArbeiterInnen halt mit einbeziehen? Macht ihr da irgendwelche Interviews oder geht ihr dann selber auch in die Fabriken und sprecht mit denen dann?
Genau, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, vor allem um die ArbeiterInnen Stimmen zu hören oder anzunehmen. Wir haben einmal die Audits bzw. Assessments, die wir durchführen vor Ort in den Fabriken. Also von den Mitgliedsmarken, den Fabriken, in denen sie aktiv sind, in den Produktionsländern. Da prüfen wir anhand der 8 Labor Standards die Arbeitsbedingungen. Das ist einmal. Und ganz wichtig dabei ist, wir führen Offsite-Interviews durch.
Offsite, das müsstest du, glaube ich, einmal kurz erklären.
Genau. Für den Zuhörer. Das heißt, wir, die Auditoren in dem Fall, sprechen die Arbeiter vor den Fabriken an, also vor dem Fabrikgelände, an einer Bushaltestelle, wie auch immer, stellen sich vor, sagen, sie sind von der Fairfield Foundation, was sie machen und überlassen es natürlich den ArbeiterInnen, ob sie antworten möchten oder nicht, ob sie ein Interview führen möchten. Und da werden eben Verfragen zu den Arbeitsbedingungen gestellt und da bekommen wir sehr viel mit, ob diese Daten, die wir in den Fabriken sehen, damit übereinstimmen, was die Arbeiter sagen. Ganz wichtig ist auch, kommen wir vielleicht später auch nochmal genauer drauf, Beschwerdemechanismus, den wir haben. Das heißt, die ArbeiterInnen haben die Möglichkeit, wenn irgendwas nicht passt, sich eine Nummer von Fairwear zu wenden, Nummer oder E-Mail-Adresse. Das heißt, wir können direkt von Mitarbeitern aus den Fabriken Beschwerden erhalten. Und die auch lösen.
Meistens. Genau, zusammen wahrscheinlich dann mit den Mitgliedern, die in den Fabriken dann auch arbeiten, tätig sind dann halt.
Genau, wir haben ein komplettes System, vor allem in unseren Produktionsländern. Wir haben eigene Leute vor Ort, wie gesagt, unsere eigenen Teams. Die ArbeiterInnen können eben diese Nummer wählen und kommen dann direkt bei einer Person von Fairwear in der Landessprache raus, können dann auch anonym bleiben. Also das heißt, die Marken müssen nicht zwingend den Namen der ArbeiterInnen erfahren, wenn sie es nicht möchten. Die Fairwear prüft, ob die Beschwerde grundlegend ist. Also das heißt, arbeitet diese Person wirklich bei dieser Fabrik? Ist es innerhalb dieser 8 Arbeitsstandards? Und wenn das gegeben ist, dann leiten wir das an die Marke weiter. Und die Marke muss dann zusammen mit der Fabrik diese Beschwerden lösen. Und wir prüfen am Ende auch, ist es wirklich gelöst mit dem Beschwerde, Arbeitnehmer.
Genau. Ja, ich weiß, Beschwerdemechanismus ist halt auch echt ein großes Thema momentan. Also viele Unternehmen implementieren ja auch einen eigenen Beschwerdemechanismus, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das wirklich dann so auch funktioniert, weil ich stelle mir das dann halt wirklich vor, dann hängt da so eine Tafel halt in der Fabrik, dann sind da jetzt irgendwie 10.000 Nummern, Telefonnummern irgendwie rangepinnt und die ArbeiterInnen, die wissen ja gar nicht, an wen sie sich eigentlich richtig wenden sollen. Deswegen ist ja so eine zentrale Stelle, wie ihr sie halt dann anbietet, einfach viel, viel besser, weil es dann auch einfach übergreifender ist, ne?
Ja, wir haben auch ein Projekt gestartet zusammen mit dem Deutschen Textilbündnis, das auch Mitglieder, bestimmte Mitglieder unseren Beschwerdemechanismus mit benutzen können, genau um sowas zu vermeiden. Ich finde es auch immer ein bisschen grenzwertig, würde man als Arbeiter ihnen jetzt zwingend einen Kunden anrufen und sich beschweren. Darf er nicht vergessen, die Marke ist immer noch der Kunde der Fabriken. Und ich finde, so hat es wenigstens einen neutralen Hintergrund, das ist ja so gesehen eine Drittpartei dann, die diese Beschwerden. Und was wichtig ist auch, wir bieten ja auch Trainings an, in dem wir genau diesen Beschwerdemechanismus den ArbeiterInnen und dem Management erklären. Das heißt, in den Fabriken müssen Poster eben ausgehangen werden, da sind die 8 Arbeitsstandards erklärt, also jede Rechte in der Landessprache. Und da steht eben auch diese Nummer oder E-Mail-Adresse für die Beschwerde-Hotline. Und wir bieten eben diese Trainings dazu an, um diese 8 Arbeitsstandards auch den Arbeitern zu erklären und wie der Beschwerdemechanismus funktioniert. Weil sonst ist natürlich die Gefahr, dass sich keiner beschwert und dass der Mechanismus auch nicht funktioniert. Ja, also viele Beschwerden sind nicht zwingend negativ, das zeigt eher, dass das System funktioniert. Ich finde es eher manchmal dubios, wenn ich manche Fabriken sehe oder Reporte, wenn gar kein Complaint reinkommt.
Das stimmt, ja. Nee, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass es halt richtig kommuniziert wird, wie es funktioniert und dass die ArbeiterInnen auch keine Angst oder Scheu davor haben, brauchen, wenn sie den dann halt einfach nutzen. Ich glaube, über den Beschwerdemechanismus könnten wir uns jetzt auch noch richtig lang unterhalten, Adele. Ich komme jetzt nochmal gerade zurück zu den 8 Arbeitsstandards, die du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast. Vielleicht kannst du darüber nochmal so ein bisschen detaillierter was erzählen, worum es dabei dann geht.
Also die 8 Arbeitsstandards, die basieren ja auf den Richtlinien der ILO und der Internationalen Arbeitsorganisation und also es sind ja auch unsere Kriterien und wir richten uns auch nach den Leitsätzen der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Unter diesen 8 Arbeitsstandards sind unter anderem existenzsichernder Lohn, angemessene Arbeitszeiten, Verträge, keine Diskriminierung, kein Freedom of Association, also Vereinigungsfreiheit, keine Kinderarbeit und so weiter. Das ist die Basis von Bärwerb. Und danach richten sich auch unter anderem unsere Assessments. Also danach durleuchten wir und natürlich auch heißt es ja die Fabriken. Und auch unsere Trainings richten sich in diese Kategorien. Und was auch wichtig ist, bevor eine Marke Mitglied wird, committet sie sich genau auch zu diesen 8 Labor Standards, daran zu arbeiten, diese zu erfüllen in den Fabriken. Und natürlich auch selber den eigenen Beitrag zu leisten, sei es durch Einkaufspraktiken und so weiter. Und diese Mitgliedsmarken senden auch eine Art Questionnaire an vorab, bevor sie mit einer Fabrik anfangen, an diese Fabriken, wo auch diese 8 Labor Standards erwähnt sind. Und diese Fabriken müssen da auch zustimmen, dass sie diese an diesen arbeiten wollen. Und so würde man gleich sehr schnell sehen, wenn eine Fabrik, sei es ein bestimmtes Land, wo es einfach ein höheres Risiko gibt, zum Beispiel bei Vereinigungsfreiheit sagt, nein, dann sollte man sich als Marke überlegen, ob man wirklich mit dieser Fabrik anfangen will.
Ich finde das auch ganz schön. Du hast jetzt immer Assessment auch gesagt und gar nicht Audit. Also ihr seht das auch gar nicht dann als Audit, was ihr macht in den Fabriken. Ne? Also so habe ich das mal von Fairway auch verstanden. Also ihr macht eigentlich dann so eine Art ja eher Bestandsaufnahme vielleicht. Wie sieht das in der Fabrik aus? Und dann übergebt ihr aber auch so ein bisschen mehr die Aufgabe an die Unternehmen, die halt in den Fabriken arbeiten, damit die sich gemeinsam mit den Fabriken zusammen darum kümmern, die Standards dann halt zu verbessern. Also das ist ja wirklich auch nicht einseitig, sondern auch da wieder so eine Kooperation, dass alle miteinander zusammenarbeiten sollen.
Genau, also wir haben unsere ganzen Prozesse und auch unseren Sprachgebrauch OECD-aligned. Das heißt auch, unser Performance-Check ist noch mehr OECD-aligned. Und wichtig beim Assessment, also wir prüfen ja in den Fabriken 2 bis 3 Tage mit 2, 3 Assessment-Nehmern eben diese Fabrik mit diesen Offsite-Interviews, haben dann, daraus entsteht dann aus einem, ich sag mal, 40-seitigen Audit-Report, der sehr umfangreich ist, daraus entsteht ein Corrective Action Plan, also ein Maßnahmenplan. Und ich sag mal im Schnitt mit 30, 50 Findings. Also umso besser eine Fabrik ist, sage ich mal, umso tiefer gehen dann auch die, geht man auch in die Findings, dass sich verbessern kann. Und unser Ansatz ist natürlich kein Wertungssystem in dem Sinn, also wie es, ich sag mal, bei anderen Audit-Anbietern ist, dass sie sagen von A bis C gut, schlecht, weil wir wollen ja, dass die Fabriken sich verbessern und dass es nicht dazu führt, dass man sich dann nur die guten Fabriken rauspickt und die schlechten einfach trotzdem übrig bleiben und die Arbeitsbedingungen trotzdem schlecht bleiben. Und dann vielleicht die Marken mit, weiß ich nicht, dem besten Volumen oder der meisten Macht sich die besten Fabriken einfach raussuchen. Oder auf dem Papier die besten, weiß man auch nicht. Unser Ansatz ist natürlich, dass man an diesen Findings zusammenarbeitet, dass die Marken genauso wie die Fabriken sich entwickeln können. Und natürlich gibt es da auch Grenzen. Also wenn natürlich die Marke sieht, der Supplier, Produktionspartner möchte ist gar nicht offen, das zu ändern, dann muss man natürlich die Zusammenarbeit überlegen. Aber das sollte man natürlich schon vorab, bevor man überhaupt startet, soweit klar machen, was auch eine Fairware-Mitgliedschaft bedeutet und was für Anforderungen das dann auch für die Fabrik bedeutet. Weil wir haben natürlich sehr hohe Anforderungen.
Und genau, Mitgliedschaft, gutes Stichwort. Wie kann man denn Mitglied werden bei euch? Das ist schon mit einigen Anforderungen halt auch wirklich für die Unternehmen halt verbunden. Das ist nicht einfach so, okay, ich unterzeichne jetzt hier den Mitgliedsvertrag. Sie müssen halt auch, glaube ich, ein paar Punkte von euch vorab erfüllen, damit sie wirklich Mitglied werden können, richtig?
Also Mitglied selbst zu werden ist jetzt nicht so schwer. Ich glaube, es geht dann eher um die Grundsatzarbeit und die Grundsatzentscheidung und das Commitment, das da sein muss oder einem bewusst sein muss, bevor man Mitglied wird. Und das wird, ich sag mal, auch vermittelt in der ersten Phase des Onboarding. Man kann jetzt auch nicht von heute auf morgen, es geht über, ich sag mal, 2, 3 Monate, die man sich dann mit neuen Mitgliedern austauscht erstmal. Also wir sind fokussiert auf den europäischen Markt. Brands, also Marken aus dem Textil- und Bekleidungssektor können Fairware-Mitglied werden. Die Brands muss sich, was ich gerade erwähnt habe, für diese 8 Arbeitsstandards committen. Und man darf nicht vergessen, als Fairware-Mitglied ist natürlich der Wille zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorausgesetzt und sehr viel Eigeninitiative. Da es halt die eigene Verantwortung der Marken ist, es umzusetzen, nicht uns. Wir begleiten sie, wir geben ihnen Tools, um es zu tun. Aber am Ende hat ja die Marke selber die Verantwortung, wenn etwas passiert. Viele unserer Mitglieder sind Vorreiter, vor allem im sozialen Nachhaltigkeitsbereich. Und ja, zusätzlich zur Fairware-Mitgliedschaft, das ist vielleicht auch noch interessant, bieten wir auch die HR, die Academy an und adressieren so eine breitere Masse, das Wissen von Fairware und der Mitgliedsmarken zu nutzen. Das ist jetzt neu seit diesem Jahr. Das heißt, klar, für eine Fairware-Mitgliedschaft, wie ich gesagt habe, man muss ja sich für die 8 Arbeitsstandards committen. Das bedeutet auch, dass man sich seine internen Systeme auch vorab anschauen muss. Kennen wir denn schon unsere Lieferkette? Was wissen wir schon oder nicht? Weil die Marken müssen natürlich die Produktionsbetriebe in Tier 1, also mindestens in Tier 1 und alle Prozessbetriebe auf gleicher Ebene in unser System einfügen. Und sie müssen auch wissen, wie viel FOB logischerweise mache ich mit dieser Fabrik, wie viel Leverage, wie viel Volumen habe ich in dieser Fabrik und natürlich ganz viele andere Infos. Und dann das natürlich alles in ihre Risikoanalyse einfließen lassen. Also wir verlangen auch sehr viele Prozesse und deswegen muss man sich vorher das gut überlegen, bevor man, ich sag mal, unbedacht Mitglied wird und dann sehr schnell auch überrollt wird von allen Anforderungen beziehungsweise auch vom Brand Performance Check dann.
auch ein gutes Stichwort, Adele, Performance Check. Genau, du hattest vorhin auch schon eingangs gesagt, dass du die Performance Checks durchführst. Die sind nicht für die Produzenten, die sind tatsächlich für die Mitglieder, um zu sehen, okay, wer engagiert sich jetzt hier wirklich bei der Fairway Foundation und wer macht das eigentlich nur vielleicht auch aus Imagegründen oder so.
Genau.
Also da bewertet ihr wirklich die Unternehmen und ich schätze mal, dann kommt es wahrscheinlich auch vor, dass ihr dann mal vielleicht das ein oder andere ernste Wort mit einem Unternehmen sprechen müsst, wenn die halt nicht ganz so vorankommen, wie ihr euch das gerne wünscht, oder?
Ja, also auch nicht nur ernstes Wort, sondern es entstehen da wirklich Maßnahmen daraus. Ich denke, Marken nur aus Imagegründen würden gar nicht weit kommen. oder es würde sehr schnell klar werden. Oder das können wir ja gute Möglichkeiten ist, das zu durchleuchten durch mehrere Ansätze, sei es jetzt, was ich gesagt habe mit diesen Assessments, wo wir auch prüfen, wie verhalten sich die Marken in den Fabriken, also wie sind die Einkaufspraktiken, wie ist die Preisgestaltung auch in der Fabrik, wir fragen auch die Fabriken, wie auch die Lieferzeiten und so weiter sind. Also wir haben, sagen wir, mehrere Sichtweisen, die wir anwenden können. Beim Performance-Check, das heißt, wir kontrollieren unsere Mitglieder einmal im Jahr und schauen uns das letzte Finanzjahr an. Und dabei gibt es ungefähr 50 Indikatoren. Und ich sag mal, die Hälfte dieser Indikatoren basiert schon sehr viel auf Purchasing Practices, also Einkaufspraktiken. Das heißt, nicht nur CSR, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, die CSR-Abteilung kann auch das alleine nicht, könnte das nicht alleine lösen. Es muss immer in Zusammenarbeit logischerweise mit Einkauf, Management und so weiter passieren. Und da legen wir auch einen Fokus drauf, auch in unserer Kommunikation, weil natürlich Preisgestaltung meistens im Einkauf passiert und nicht im CSR. Und ja, in diesen 50 Indikatoren schauen wir uns an, wie die Marke ihrer Sorgfaltspflicht für Menschenrechte nachgekommen ist. Das heißt, wir durchleuchten unter anderem, wie gesagt, die Einkaufspraktiken, darunter die Preisgestaltung, Verträge. Das ist jetzt auch, dass wir uns das wirklich anschauen, wie sind die Verträge mit den Fabriken, was steht da wirklich drin an auch Penalties, also zum Beispiel, wenn jemand zu spät liefert, gibt es dann eine Bestrafung, muss die Fabrik dann bezahlen. Also es gibt ja diese Fälle. Dann, wir schauen uns das Monitoring der Lieferkette an, also wie gut prüfen sie oder was für Monitoring wenden die Marken an? Das heißt, auditieren die oder machen sie ein Assessment mit ihren Fabriken? Machen sie Trainings? Und vor allem ist es richtig kombiniert zum Risikomanagement? Und besuchen sie sie und so weiter? Also Risikoanalyse ist da ein wichtiger Punkt. Und dann schauen wir uns daraus die entwickelten den Maßnahmenplan an und ob diese Maßnahmen natürlich auch effektiv waren. Und in dem Check selber ist vielleicht wichtig, es gibt unterschiedliche Scores, die Brands erreichen können. Also sie müssen eine gewisse Prozentzahl erreichen. Und sie müssen mindestens auf einen Good-Status oder sie können auch einen Leader-Status erreichen, das heißt besonders gut. Und ich glaube, wichtig ist für extern zu wissen, dass allein diesen Good-Status zu erreichen, bedeutet schon viel, viel zu tun. Und ist natürlich anspruchsvoll und jetzt auch, nachdem jetzt der Brand Performance Check seit letztem Jahr OECD aligned ist, will natürlich auch die Indikatoren entsprechend noch besser angepasst und ist noch ein bisschen anspruchsvoller geworden. Und wichtig ist auch, allein um diesen, ich sag mal, auch wenn man die gleiche Punktzahl, den gleichen Score erreichen will, muss man sich trotzdem jedes Jahr verbessern. Und das muss schon einem klar sein. Was passieren kann, also wenn man im Brand Performance Check in bestimmten Indikatoren abrutscht, kann es sein, dass man in Needs Improvement fällt. Wenn das passiert, hat die Marke ein Jahr Zeit, an diesen Findings zu arbeiten und dich zu verbessern. Sollte dann im nächsten Brand Performance Check das nicht verbessert worden sein, ist die Marke wieder Needs Improvement und kann dann terminiert werden.
Okay. Gut, genau. Also bei den Lieferanten habt ihr keine Bewertung, aber bei den Unternehmen gebt ihr eine Bewertung tatsächlich raus, damit die sich auch wirklich dann orientieren können daran und nicht nur einfach sich, ja, sagt, nicht nur eine Mitgliedschaft haben, sondern auch wirklich kontinuierlich eigentlich immer wieder verbessern müssen oder engagieren müssen auch. Und das mit den Einkaufspraktiken, ich denke mal, das war wahrscheinlich auch, gerade so während Corona war das auch, glaube ich, ein ganz schön heikles Thema, was dann auch so es ist ja so an vielen Stellen dann auf einmal so aufgepoppt. Und ich glaube, da hat man dann nicht zum ersten Mal, aber ich glaube dann einfach mal konkreter auch wirklich den Fokus mal darauf gelegt, okay, was gibt es da eigentlich oder was wird denn da immer besprochen? Und ich finde das auch einen ganz wichtigen Ansatz, dass du gesagt hattest, dass das Thema Nachhaltigkeit oder auch Sorgfaltspflicht, das ist nicht nur ein CSA-Thema, das ist wirklich ein ganzheitliches Thema im Unternehmen. Also jeder muss irgendwie involviert sein oder das Verständnis dafür haben, weil nur die CSA-Abteilung kann das nicht bewältigen, wenn der Einkauf nicht mitspielt.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Und du hast jetzt auch schon Risikoanalyse und Risikomanagement ein bisschen erwähnt und wir haben Beschwerdemechanismus. Da fällt mir dann immer tatsächlich gleich so ein bisschen auch zu einem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel. Sind ja jetzt auch noch ganz viele andere EU-Textilregularien in der Pipeline, sei es die CSDDD oder die Reporting. Könnt ihr da auch ganz konkret euren Mitgliedern eine Hilfestellung leisten? Also Beschwerdemechanismus wäre schon mal sowas, Risikoanalyse, weil das kriege ich halt auch immer wieder mit, dass viele Unternehmen dann sagen, oh Gott, es kommen so viele neue Anforderungen bezüglich dieser Gesetze auf uns zu, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen können und dann wäre das natürlich toll, wenn man Mitglied ist, dass man da so ein paar Tools oder ja, Handlungsanweisungen an die Hand bekommt, um damit weiterzumachen.
Ja, also generell, damit die Implementierung von Menschenrechtssorgfaltspflicht, also kurz auch HRDD, Wirkung zeigt, muss also Folgendes einbezogen werden. Das heißt einmal verantwortungsvolle Einkaufspraktiken, sinnvolles Stakeholder-Engagement, wirksamer Zugang zu Abhilfemaßnahmen, also auch nicht nur Beschwerdemechanismus, sondern auch, was ich gesagt habe, mit diesem CAP-Follow-up, Corrective Action Plan, wenn man Findings hat in einem Audit, dass man die natürlich löst und daran arbeitet, sie zu verbessern. Und ein wichtiger Punkt ist auch Geschlechtergerechtigkeit. Das alles unterstützen wir mit unserem jahrelangen Expertenwissen. Und das ist wiederum wir benutzen wiederum ein Hilfsmittel und es ist unser HRDD Facilitation Tool. Also wir haben natürlich sehr viele englische Begriffe, weil die Hauptsprache bei Fair ist Englisch. Also
klar.
Da nicht wundern, wenn wir zurückkommen. Und das ist ein Tool für unsere Mitglieder, es ist eine Plattform, in der sie die Risikoanalyse durchgeführt werden kann. Mit allen relevanten Infos zu den Produktionsländern, daraus resultierende Aktionen, was ich erwähnt habe, Assessment-Follow-Ups, das wäre jetzt also auch dieses CAP-Follow-Up zum Beispiel, Ressourcen und besseren Überblick der Lieferkette. Also wir bieten ein System ein, eine Plattform, in der die Mitglieder arbeiten können. Und hier ist, glaube ich, auch ganz gut, wir können jetzt viel schneller reagieren und viel schneller anpassen. Zum Beispiel können die Risiken anpassen, weil wir haben ja die eigenen Country-Teams, also Teams in den Ländern, die aus den Ländern sind und die Landessprachen natürlich sprechen, sich in den Menschenrechten vor Ort, Arbeitsrechten auch auskennen. Und zum Beispiel, wenn jetzt es waren ja diese Erdbeben in der Türkei, und da können wir direkt im System die Risiken anpassen und Actions gestalten und sagen, du musst in den Fabriken oder solltest nachfragen nach dem und dem Status der Mitarbeiter und so weiter. Und das, oder wenn zum Beispiel ein Mindestlohn sich einem Land ändert, können wir das sehr schnell im System anzeigen und somit geht den Mitgliedern auch nichts unter. Weil ich hatte auch schon die Fälle, wo Mitglieder selber ihre Risikoanalyse in einer Excel machen und Hauptrisiken von Ländern untergehen oder ihnen nicht klar ist, dass es das größte Risiko des Landes ist, was sich dann natürlich komplett durch alle Maßnahmen durchzieht. Gefährlich. Und, also das ist extrem hilfreich für die Mitglieder und natürlich auch für, also man hat auch gemerkt, weil du vorhin auch Corona erwähnt hast, man hat gemerkt, die Marken, die schon ein gutes System haben oder jetzt zum Beispiel Fairwear sind, sind durch diese Zeit um einiges besser durchgekommen, weil sie ihre Lieferkette kannten, gute, langjährige Beziehungen mit vielen der Fabriken haben und somit viel leichter in Kontakt gehen können und sagen, wo können wir unterstützen. Sei es mit, waren ja damals vor allem Sicherheitsmaßnahmen oder wenn Fabriken ausgefallen sind. Wir hatten ja auch diese Powerbreaks in China und so weiter. Also wie gesagt, bei jeder Katastrophe, Katastrophe oder irgendwelchen Änderungen im Land kann man schneller reagieren, wenn man natürlich die Lieferkette kennt. Und dazu bieten wir auch die Tools an. Ansonsten, wir bieten auch ein Brand Liaison an für die Marken. Das heißt, ich bin ja auch Brand Liaison. Ich unterstütze ein paar Marken, für die ich zuständig bin, bei ihrer Entwicklung auch. Ich schaue mir das an. Was für Actions haben sie geplant? Geht es in die richtige Richtung? Auch für den Brand Performance Check, das ist ja das gute Tool. Das heißt aber auch während dem Jahr, wenn was passiert, unabhängig vom Brand Performance Check, können wir jederzeit unterstützen oder eingreifen. Es gibt ja auch die unterschiedlichen.
Ja? Ihr habt wirklich eine sehr direkte oder enge Verbindung einfach auch, ne, zu euren Mitgliedern. Also wenn ich das so ein bisschen so raushöre, dass ihr euch da wirklich auch persönlich austauscht und unterstützt. Und also ich glaube, das ist schon wirklich dann schon ein größerer Unterschied als zu Amfori BCI, würde ich jetzt sagen. Also von der Arbeitsweise oder Herangehensweise her. Also schon sehr spezifisch auf die einzelnen Aspekte einfach dann auch angelegt. Ne?
Ja, es gibt ja auch andere, ich sag mal, Audit-Anbieter, die rein Audits machen, nicht unbedingt, also einen Ist-Zustand abgeben, aber nicht unbedingt Empfehlungen. Also in unseren Corrective Action Plans sieht man, mit welchem Gesetz hängt dieses Finding zusammen, wenn zum Beispiel die Überstunden exzessiv sind oder über das Gesetzliche hinausgehen, dann werden auch Vorschläge gegeben, wie man es lösen kann. Wir fragen auch nach Proofs, also dass man sich die Zeitabrechnungen anschaut. Das können wir auch vor Ort machen mit Assessments dann, dass wir genau das nochmal prüfen. Stimmen die Zeiten wirklich? Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten vor Ort, dass man einfach Mittel wie anschaut, sind die Securities, die Reinigungskräfte, wann haben die denn gearbeitet? Also wir können sehr gut querchecken. Ich denke, hier ist nochmal wichtig für das Lieferkettengesetz. Also, was ich sagen wollte, ist, wir haben ja ein sehr gutes System und es hilft natürlich schon extrem für, also wir haben, unsere Mitglieder haben schon eine sehr gute Basis für Lieferkettengesetz, CSDDD und so weiter, weil sie ihre Lieferkette schon kennen müssen. Also vor allem Tier 1 erstmal. Dann gilt natürlich jetzt alles nur fürs Soziale, weil Lieferkettengesetz natürlich auch Environment, Umwelt mit integriert. Was wollte ich noch sagen? Wir starten gemeinsame Aufrufe, zum Beispiel Briefe an Regierungen, Lobbyarbeit. Auch damals vor dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, bevor die Verabschiedung war, haben wir auch unterschiedliche Aktionen aufgerufen, um das zu stärken. Das heißt, auch mit Marken direkt Politiker angeschrieben, um zu sagen, ja, wir wollen dieses Lieferkettengesetz. Unsere Marken stehen dahinter und sie möchten es auch wirklich haben, um halt auch ein Level Playing Field hier zu gestalten. Und wir haben auch ein Learning Management System, das ist vielleicht auch ganz wichtig, also eine Lernplattform für unsere Mitglieder, ganz viele unterschiedliche Modulen zu Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Freedom of Association, sozialer Dialog. Wir arbeiten natürlich viel mit anderen Organisationen und versuchen das auch immer, ja, unsere Systeme auch immer besser zu teilen, sage ich mal, oder zu interagieren. Weil ich glaube, das Wichtigste beim Lieferkettengesetz ist, was wir festgestellt haben, dieses Double Reporting, dass wir das vermeiden wollen. Also wir hatten ein Pilotprojekt mit zwei Marken und wir haben uns die Indikatoren aus dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und unserem eigenen Performance-Check verglichen und festgestellt, dass es natürlich sehr viele Überschneidungen gibt. Aber dass wir in bestimmten Indikatoren natürlich tiefer gehen. Also man kann es nicht eins zu eins übersetzen, sag ich mal.
Ja.
Aber was wir dadurch festgestellt haben, ist ja schon mal eine gute Feststellung, aber auch zu schauen zukünftig, genauso bei CSDDD, wie können wir diese Daten, die wir ja auch sammeln, verwenden, genau, also die Mitglieder für das Gesetz oder fürs Reporting oder vom Lieferkettengesetz für uns. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, weil, kommen wir später vielleicht auch noch drauf, mit unterschiedlichen Siegeln, wo Marken einfach gesetzesmäßig jetzt reporten müssen, für uns reporten. Egal, wo sie Mitglied sind, reporten müssen, da geht natürlich sehr viel Kapazität und Zeit drauf, die besser investiert in Verbesserung von Arbeitsbedingungen wäre.
Absolut. Ja, und es hat ja auch keiner Lust, irgendwie alles doppelt und dreifach zu machen, oder, weil der Inhalt ist ja letztendlich der gleiche, ob man es nun dann in der Form kommuniziert oder in der anderen Form. Also, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet, das, denke ich, ist auch super wichtig. Und auch also genau von dem CS-Triple-DD-Daten, die kannst du ja auch eigentlich wieder fürs Reporting verwenden. Also, dass man da nicht jedes Mal die Welt neu erfinden muss. Ich glaube, das würde alle glücklich machen, würde ich mal schätzen. Und das recht gerade auch so die kleineren Unternehmen, ne, mit einer kleinen CSA-Abteilung vielleicht auch, die das Reporting dann ja auch ebenfalls mitmachen, ja, schafft man dann gar nicht wirklich so. Und da ist so eine Kollaboration auf jeden Fall wichtig, dass alle sich zusammenschließen. Genau. Würdest du denn sagen, dass sich in den letzten Jahren, also es gibt auch den Accord, gibt es ja noch für Bangladesch und für jetzt auch für Pakistan, aber so allgemein, hast du das mal so ein bisschen überblicken können, hat sich in den letzten Jahren in der Bekleidungsindustrie, haben sich da so die Umstände, sag ich mal, verbessert als vor 25 Jahren jetzt? Oder gut, Luft nach oben ist immer, aber würdest du sagen, ja, wir sind schon mal auf einem ganz guten Weg, oder wo müsste man auf jeden Fall an welcher Schraube nochmal ganz groß drehen?
Ja, also ich finde, das Bewusstsein und die Anforderungen auch von VerbraucherInnen sind zum Glück gestiegen. Also sind jetzt zum Glück auch durch die Gesetze, also wir sind auf dem richtigen Weg, die ersten Schritte sind getan. Es gibt ein besseres Verständnis und Systeme zum Monitoring der Lieferkette. Vor 25 Jahren, glaube ich, gab es noch keine CSR-ManagerInnen. Als ich vor 7 Jahren als CSR-Manager, also auch bei einer Werbemarke damals, angefangen habe, musste ich noch jedem erklären, was es eigentlich ist und was meine Aufgaben sind. Ja, und auch jetzt ist noch oft das, was ist CSR, was ist CR, also die ganzen Begrifflichkeiten.
Geht auch manchmal in diese Customer Service Richtung CSR, genau, oder CSR, so. Ja, ja, ja.
Deswegen, also wenn man die Abkürzung aber eingibt, kommt man schnell auf den falschen Pfad. Mhm. Nachhaltigkeit ist auch sehr allgemein. Also ich habe neulich auch eine Anfrage bekommen, ob eine unserer Marken, ob deren Lieferkette nachhaltig ist. Und ich dachte, was genau meinst du denn?
Ja, genau.
Meinst du jetzt sozial, Umwelt? Also das ist immer so, auch diese Begrifflichkeiten, fair, nachhaltig, das ist sehr, deswegen finde ich es auch gut, dass es jetzt auch Gesetze gibt zu Greenwashing und Green Claims und so weiter, was natürlich wiederum den Verbrauchern auch hilft, weil das hört sich natürlich alles toll an. Verbraucher denkt, er macht da was Gutes und dabei ist es einfach irgendein Claim erfunden von der Marke selbst, was durchweg passiert. Also das heißt, die ersten Gesetze sind auf dem Weg, die eine verpflichtende Basis für HRDD schaffen, was sehr gut ist. Wir hatten ja gerade schon Level Playing Field, ist jetzt auch für die Vorreiter schon mal kreieren. Und das heißt auch, dass die Nachzügler dazu aufgefordert sind, grundsätzlich über ihre Lieferketten und die Risiken nachzudenken und präventive bzw. korrektive Maßnahmen bei Verletzungen zu ergreifen und geben auch Arbeiterinnen mehr Gehör, indem sie halt sinnvolles Stakeholder-Engagement verlangen. Und wir haben es mit unseren ambitionierten Zielen und System geschafft, aufzuzeigen, dass Veränderung möglich ist. Und können unsere Mitgliedermarken unterstützen, Vorreiter in der Textilbekleidungsindustrie zu werden. Diese Marken konnten unter anderem auch EntscheidungsträgerInnen auf nationaler und EU-Ebene aufzeigen, dass sehr wohl möglich ist, seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen und darüber hinauszugehen, dass HRDD ein gutes Return on Investment, wie man sagt, ist. Ja. Und das ist ja oft auch so ein Argument von Marken, so ja, klar, man sieht ja bei CSR nicht direkt einen Gewinn in der Bilanz, nicht direkt.
Ja, aber
die Verkaufsabteilung immer ein bisschen beliebter.
Ja, aber dann komme ich auch immer gerne da mit meinem Argument, weil viele Kunden fordern es ja Und wenn die CSA-Abteilung nicht da wäre und sich darum kümmern würde, dann würde man diese Kundenfläche dann gar nicht haben. Also indirekt fördert die CSA-Abteilung ja trotzdem dann den Umsatz oder den Gewinn. Also wie gesagt, das ist ja eine Hand-in-Hand-Arbeit auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass einfach zum Glück mehrere Marken es schon seit Jahren erkannt haben, dass es sehr wohl Sinn macht, da zu investieren, weil das einfach ein Langzeitinvestment ist, was sehr wohl zurückkommt. Weil es auch um das eigene Risiko ja geht im eigenen Geschäftsbereich. Und auch um die eigene Rufschädigung, wenn was passiert.
Ja, auf jeden Fall. Und du hattest eben gerade so auch die VerbraucherInnen angesprochen. Genau, Fairware, also mit Fairware, mit dem Logo, darf man ja tatsächlich auch seine Produkte ausloben. Was glaubst du, ist euer Logo bei den VerbraucherInnen schon so richtig bekannt, dass viele schon wissen, was das ist? Oder gut, wahrscheinlich so ein GOTS-Logo, grüner Knopf-Logo, das ist wahrscheinlich noch bekannter. Aber hast du da mal so ein Feedback bekommen, keine Ahnung, von eurer Marketingabteilung oder sowas dann, dass da mal so eine Umfrage gestartet wird, was die Leute so kennen?
Also am besten kennen sie anscheinend die Verbraucher tatsächlich den grünen Knopf. Der scheint einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, also logischerweise vor allem bei deutschen Verbrauchern zu haben. Ich glaube, bei Fairware jetzt nicht zwingendermaßen, weil wir nicht, klar, bewerben wir auch oder machen Social Media, aber wir wollen ja hauptsächlich, dass diese Kommunikation über die Mitglieder passiert, dass sie Fairware-Mitglied sind, weil sie zeichnen ja an ihren Produkten aus oder dürfen, sobald sie den Gut-Status erreicht haben, dürfen Mitglieder auszeichnen, also mit Gut- und Leader-Status. Und sollten sie diesen Status verlieren, dürfen sie auch nicht mehr auszeichnen. Also das ist vielleicht ganz wichtig. Und wichtig ist auch, Fairware ist kein Siegel. Also ich habe das ja vorhin erwähnt mit dem Performance-Check. Das heißt, nur wenn die Mitglieder gut oder Leader scoren, dürfen sie am Produkt auszeichnen. Das heißt, an all ihren Produkten, die in unseren Scope fallen, also Textil, Bekleidung. Weil die müssen ihre Sorgfaltspflicht innerhalb der Lieferkette aufzeigen, also vor allem Tier 1, dass sie die Menschen nicht einfach umsetzen. Und das gilt bei uns nicht nur auf bestimmter Produktebene wie bei anderen Siegeln. Also viele Siegel sind ja, kommt auf Siegel drauf an, sind ja produktbasiert. Oder es gibt zum Beispiel Firmen, die bestimmte Produkte, die ein GOTS-Zertifikat haben. Oder auch nur bestimmte Produkte oder nur eine Handvoll Produkte, die den grünen Knopf haben. Aber über Fairware muss über die ganze Lieferkette die Sorgfaltspflicht eingehalten werden. Es geht jetzt nicht nur auf bestimmte Produkte oder es muss auch für die ganze Fabrik und nicht nur für eine bestimmte Nählinie, weil das ist auch manchmal die Frage. Schaut ihr dann die Arbeitsbedingungen nur in dieser Nählinie, also wo eure Produkte gemacht werden, an? Und
sagt, nein. Das ist ja auch interessant.
Für die ganze Fabrik, ja, weil manche Siegel so oder manche Audits wahrscheinlich auch so funktionieren. Ja, wichtig ist auch, Fairware wurde für den grünen Knopf 2.0 zur Erfüllung der Anforderungen an Produktionsprozesse aktuell anerkannt. Weil, wie gesagt, der grüne Knopf basiert ja auf anderen Siegeln und dazu müssen diese dann natürlich vom Gesetzgeber anerkannt werden. Aber generell würde ich sagen, ich sag mal, die meisten Siegel haben ihre Berechtigung, dass da die Textilien sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Also GOTS geht ja eher auf Organic. Dazu brauche ich aber dann, wenn ich technische Kleidung habe, also Funktionskleidung, eher zum Beispiel Blue sein, wegen den Chemikalien. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht in diesem Siegeldschungel verlieren, und vor allem für die Endverbraucher. Und dagegen, finde ich, hilft nur gute Aufklärung. Aber auch leichterer Austausch von Daten, was wir vorhin auch hatten, und vereinfachte Zertifizierungssysteme. Damit Marken jetzt nicht den Großteil ihrer Kapazität und Arbeit in diese Bürokratie stecken müssen, sondern wirklich die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern verbessern können.
Ja, das stimmt. Das ist schon immer ein recht großer Aufwand alles, ne? Das stimmt wohl. Okay, also da macht ihr gegenüber den Verbrauchern gar keine große Art Marketingaktion, um Fairware am Markt draußen bekannt zu machen. Das gebt ihr eher dann in die Hand von den Unternehmen, dass die halt damit dann auch einfach werben können, sozusagen werben können oder ja, Wärme hört sich immer so blöd an, irgendwie finde ich, aber damit hinausgehen können und sagen können, hier, das unterstütze ich, da engagieren wir uns und das, genau. Das ist der Inhalt davon.
Okay. Ja, also wir unterstützen die Marken dahingehend, ihre Good Practices aufzuzeigen. Mhm. Wir unterstützen sie natürlich da auch mit Social Media oder helfen ihnen bei vielleicht einem Video oder so, wo wir zum Beispiel auch mit in die Fabrik gehen, haben wir auch bei einem Mitglied gemacht, was ich sehr interessant fand, den ganzen Prozess von A bis Z zu sehen, wie wird denn ein T-Shirt hergestellt. Und man sieht dann jede Station von der Stofflaufbahn bis zum Cutting und bis es am Schluss genäht und dann verpackt wird. Was ja vielen nicht klar ist, wie es eigentlich funktioniert. Und da gibt es unterschiedliche gute Beispiele von Marken. Wir haben zum Beispiel, was wir auch machen, ist die Veröffentlichung von den Performance-Check-Ergebnissen. Also sehr transparent, man kann bei jeder Mitgliedsmarke nachschauen, was war ein Performance-Check, was gab es für Findings. Mitglieder müssen, wir veröffentlichen ja auch die Beschwerden und den Status der Beschwerden, ob sie gelöst sind oder nicht oder noch am Laufen. Die Assessments sollten auch von den Mitgliedern in ihren Social Reports veröffentlicht werden, das verlangen wir auch. Und zwar auch von den Mitgliedern, die jetzt nicht laut Gesetz berichten müssten. Verlangen wir genauso einen Social Report, wo die auch über die Corrective Action Plan sprechen. Also das sind nur einige Beispiele. Und zu diesen Best Good Practices von unseren Mitgliedern gehört zum Beispiel, Mitglieder haben es geschafft, an exzessiven Überstunden das zu lösen. Projekte für Geschlechtergerechtigkeit, Existenz, sich einen Lohn zu bezahlen und aufzuzeigen, wie sie das gemacht haben. Also gibt es sehr viele gute Praxisbeispiele, die wiederum anderen helfen können.
Ja. Ja, und da sind wir dann auch wieder bei dem Miteinander, ne? Dass man das sowieso nicht alleine alles schaffen kann und lieber zusammenarbeitet, ne? Dele, ich muss so ein bisschen auf die Uhrzeit gerade gucken. Würde dir jetzt noch eine letzte Frage stellen. Tatsächlich so eher so ein bisschen was Persönliches halt, wie du, was deine Meinung generell zum nachhaltigen Konsum ist, wie du vielleicht auch ja shoppen gehst oder wonach du deine Kleidung auswählst, worauf du so achtest, was dir wichtig ist.
Ja, also generell denke ich, nachhaltiger Konsum ist ein Widerspruch in sich. Weil die nachhaltigste Option ist, wäre kein Konsum. Aber vielleicht sollte man dann einfach besser sagen, bewussterer Konsum.
Ja, okay.
Also ist jetzt nur meine Meinung. Es ist immer noch der Trend, dass nachhaltige Produkte generell begrüßt werden, aber das Kaufverhalten abweicht. Dazu kommen natürlich noch preisaggressive Großanbieter aktuell, ich nenne jetzt keine Namen auf den Markt, die es klar den herkömmlichen Marken extrem schwer machen und auch die Verlockung bei Konsumenten sehr hoch ist. Und diese können logischerweise nicht unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Ich denke, wir sollten bei vielen Produkten wieder zum Gebrauchs- und Nicht-Verbrauchsgegenstand kommen. Wir vergessen oft, was ich vorhin auch gesagt habe mit diesem kleinen Video, bei der angebotenen Masse, dass die Kleidung vor allem immer durch unzählige ArbeiterInnen hergestellt wird und nicht durch Maschinen. Also alles, was wir sehen, ist hergestellt mit Nähmaschinen bei Hand. Ja. Und welche massive Auswirkungen es halt auch auf die Umwelt hat. Und unser privilegierter Konsum sollte nicht auf den Kosten anderer basieren. Beeinflussen können wir nachhaltiges oder nachhaltigeres Konsumverhalten durch Aufklärung und Bewusstsein schaffen, sich fragen, also das, was ich auch immer mache, brauche ich dieses Produkt wirklich? In erster Linie. Wenn nicht, warte ich auch immer noch eine Weile, ob ich es wirklich dann kaufen will, bestellen, wie auch immer, in Qualität investieren, aber auch über Alternativen nachdenken. Also viele Marken bieten Reparaturservices, Leihoptionen. Es gibt immer mehr Secondhand-Möglichkeiten, Tauschpartys und so weiter. Aber ich denke, was da auch wichtig ist, Anreize schaffen durch die Politik, vor allem für Unternehmen, die ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, zum Beispiel durch öffentliche Ausschreibungen. Weil, also was mir neulich aufgefallen ist, warum ist zum Beispiel die Farbe eines Fußballtrikots ein Riesenthema, aber nicht, ob es unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wurde.
Ja, Wahnsinn.
Ich habe mir auch diesen ganzen Verlauf dazu angeschaut, weil ich glaube, LinkedIn kam das auch mal, es aufploppt oder bei Facebook. Und wie sich Leute über diese Farbe aufregen, aber keiner hinterher. Wo kommt es eigentlich her? Weil es ist ja auch eine Riesenmasse,
ja, ja.
Was da produziert wird, auch als Fanartikel.
Ja, stimmt, das war auch schon verrückt irgendwie. Ja, interessant, wie manchmal der Fokus so gesetzt wird, ne? Also, ja, auf jeden Fall ist noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu tun. Und ich glaube, ihr macht das echt schon ganz schön toll. Da kann man sich einige Good Practices, glaube ich, wirklich von nehmen. Und wie du auch sagst, man sollte eher auch mal da übergehen, dass man die Marken, die etwas wirklich gut machen, auch vielleicht belohnt. Einfach auch mal ein bisschen hervorhebt oder dass die einen Benefit irgendwie bekommen. Weil das ist ja allgemein in der aktuellen Situation nicht immer einfach, wirklich das so durchzuführen. Und ich finde auch, das kann durchaus mal gewürdigt werden, finde ich. Lilo, du hast jetzt auch noch eine Frage für mich zum Schluss über. Jetzt bin ich gespannt. Hau mal raus.
Also meine Frage ist, was treibt dich an und was motiviert dich? Weil es ist ja, ich sage mal, im Nachhaltigkeitsbereich, du machst jetzt auch diesen Podcast zusätzlich wahrscheinlich in deiner Freizeit. Was treibt dich an, diese extra Meile zu gehen?
Tatsächlich auch diese Aufklärungsarbeit wirklich, um das Thema einfach an die breitere Masse zu bekommen. Also wie gesagt, ich sage das auch immer gerne, dass die Blase halt immer größer wird, die Nachhaltigkeitsblase. Man denkt immer zwar, wie gesagt, ach Gott, das wissen ja alle schon, aber wie du eben auch sagtest, viele denken ja wirklich, dass irgendeine Maschine das T-Shirt näht, was sie tragen. Sie wissen gar nicht, dass da wirklich Menschen sitzen oder wie viele einzelne Prozesse dafür notwendig sind, wirklich nur ein, sag ich mal, ein einfaches T-Shirt vielleicht mit dem Druck oder so herzustellen. Und es ist ja auch völlig okay, weil ich kenne mich ja auch nicht in allen Bereichen aus, aber genau, ich finde, das ist super wichtig, einfach die Aufklärungsarbeit zu leisten und gerade dann auch für kleinere Marken, die dann halt den oder denen ein bisschen mehr Präsenz zu geben, einfach, damit sie nicht von den großen Marken dann abgedrängt oder verdrängt werden, sondern auch einfach ihre Chance bekommen, ja, sich durchzusetzen in der Textilindustrie. Und das ist eigentlich so mein, ja, mein Fokus, weil ich gerne dann anderen helfe. Einfach, genau. Ja. Dele, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit. War ein tolles Interview und genau, 25 Jahre. Leider kommt die Folge, glaube ich, genau, die kommt ja jetzt erst bereits. Dann habt ihr schon euer Jubiläum gehabt, aber man kann das ja durchaus ein bisschen länger feiern. Und
Ja, also wir feiern jetzt am Montag eben, gibt es Feier dazu.
Ja.
Deswegen mich in Amsterdam. Aber wie gesagt, ich denke, das ganze Jahr zählt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, zu welchem Monat genau Fairwear gegründet wurde.
Ja, ach so, dann gar
1999 ist
nicht.
natürlich schon lange her. Somit, glaube ich, kann man das ganze Jahr
Ich glaube auch,
zelebrieren.
genau. Ja, sehr schön, genau. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß erstmal bei eurer Feier nächste Woche und wir bleiben im Austausch und ein schönes Wochenende und nochmal ganz lieben Dank dafür. Bis dann, Adele.
Danke dir auch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Der Ansatz, dass alle Akteure mit ins Boot geholt werden müssen, ist einfach unverzichtbar, wenn es darum geht, das ehrgeizige Ziel, die Arbeitsbedingungen für die Menschen in der Bekleidungsindustrie zu verändern, umzusetzen. Das finde ich richtig gut. Schau doch auch mal, ob du beim Einkaufen das Fairwear-Logo findest, vielleicht auf einem Pflegeetikett oder einem Hangtag. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.